Vortrag von John Glauser. Die Frage ist also, was passiert hier eigentlich? Warum ist das Erdklima so stabil, wie es tatsächlich ist? Okay, ich werde jetzt kurz meinen sogenannten Wolkentheratmechanismus beschreiben und zeigen, dass dies der dominierende Prozess ist, der die Erde steuert. Er bietet einen sehr, sehr starken Rückkopplungsmechanismus, und ich werde euch zeigen, wie man ihn berechnet. Die große Stärke liegt in diesen enormen Schwankungen, die in der Strahlungsleistung beobachtet werden, okay? Wie funktioniert das? Nun, Wolken modulieren effektiv die ausstrahlende, kurzwellige Energie, das reflektierte Sonnenlicht, und sie steuern die Erde, und es stehen mindestens 18 Watt zur Verfügung, und es ist tatsächlich viel größer als das und viel, viel größer als das behauptete Leistungsungleichgewicht, okay, aber denken Sie daran. Ich habe erwähnt, dass wir anscheinend ein Problem haben, die tatsächliche Gesamtalbedo der Erde und die des bewölkten Himmels zu berechnen, also gehen Sie alle davon aus, dass 36 ist, obwohl Sie es nie berechnet haben, aber das ergibt sich einfach, wenn man den Energieerhaltungssatz anwendet, also werde ich die Berechnung tatsächlich auf beide Arten durchführen. Ich nehme an, Sie haben recht, sagen wir, es sind 36, oder ich berechne es auch mit einer viel realistischeren Zahl von etwa 0,8. Die Schwankungen der Wolken werden durch eine Reihe sehr schöner Experimente von King gemessen, und nun zeigt auch Stevens diese nicht-periodische Schwankung der Erdstrahlung, okay. Dieser Thermostat funktioniert also genau wie der Thermostat in deinem Zuhause. Das Leistungsungleichgewicht ist nie null, Ihr Heizkessel ist immer voll eingeschaltet oder voll ausgeschaltet, all das passiert im Ter. Was der Thermostat tut, ist, dass er moduliert, und bei verschiedenen Wärmeverlusten, die hereinkommen, ändert er den Arbeitszyklus der Leistung. Eher unterschätzte, auffällige Eigenschaften von Wolken, okay, ich habe bereits erwähnt, dass das, die Nutzung der dominanten Nutzung der Sonnenenergie über den Ozeanen, 73%, wenn es so ist, und ich werde Ihnen in einer Minute zeigen, dass dies bei weitem der stärkste Rückkopplungsmechanismus ist. Okay, schauen wir uns also ein paar Bilder an. Hier sind ein paar davon. Sie können auf die Website der NASA gehen und jede Menge Satellitenbilder finden. Das Bild links ist das ursprüngliche EARTS-Riese-Foto der Astronauten, aufgenommen, als sie zum ersten Mal hinter dem Mond hervorkamen. Okay, hier ist die Wolkendecke sehr gering. Verschiedene Gebiete haben ebenfalls eine sehr geringe. Hier ist der Pazifik, jede Menge Wolken. Hier ist über Australien, hier ist über, ich habe eine ganze Reihe von Bildern von Afrika, die enorme Unterschiede allein in der Wolkendecke zeigen. Man beachte, dass diese Wolken strahlend weiß sind. Okay, und dass die Wolkendecke über der Erde sehr stark variiert. Sie reflektieren offensichtlich viel mehr Sonnenlicht als der Rest des Planeten. Die Fotos zeigen etwa 80% oder 90% des Lichts. Zum Vergleich, ein weißes Blatt Papier hat eine Reflektivität von 0,99, und diese sind viel näher an einem weißen Blatt Papier als die Ozeane. Okay, die Ozeane haben etwa und das Land etwa 0,16, sie sind braun und grün oder dunkelblau. Was alle sagen, ist, dass die Reflektivität von Wolken in etwa der durchschnittlichen Reflektivität der gesamten Erde entspricht. Das ist eindeutig falsch, wenn man sich nur die Bilder ansieht. Okay, was wissen wir noch über Wolken? Sie werfen dunkle Schatten. Wenn man in einem Flugzeug sitzt, bei teilweise bewölktem Himmel, und man auf den Boden hinunterblickt, sieht man die dunklen Schatten unter den Wolken. Nun wird ein Großteil der Beleuchtung in den Wolken tatsächlich durch den blauen Himmel bewirkt, der dazwischen streut, so dass sie eigentlich viel dunkler sind, als sie aussehen. Okay, oder man fährt einfach einer Bergstraße und schaut hinunter ins Tal, dann seht ihr die Wolkenschatten, die wirklich dunkel sind. Alternativ, wenn du eine Kamera auf deinen Solarmodulen hast, ich hatte eine, als ich nach Hawaii segelte, und du dort sitzt und das beobachtest, wirst du feststellen, dass schon eine einzige Wolke, die über deine Solarmodule zieht, die Leistung des Solarpanels auf die Hälfte oder weniger sinkt. Okay, noch schlimmer angenommen, Du bist drinnen an einem bewölkten Tag und versuchst, ein Buch zu lesen, das geht nicht, weil es einfach zu dunkel ist. Wo ist all das Sonnenlicht geblieben, das es dir an einem sonnigen Tag ermöglichte, das Buch zu lesen? Es wird zurück ins All reflektiert. Also noch einmal, was haben wir beachtet, wenn wir uns das AR6-Energieflussdiagramm ansehen? 70% fallen auf die Ozeane, die Ozeane sind die große Wolkenfabrik, dort befindet sich das gesamte Wasser, und 73% werden für die Bildung von Wolken verwendet und nicht für okay. Hier ist ein sehr unterschätzter Artikel von King aus dem Jahr 2013, und er hat die Terra- und Aquasatelliten-Daten in separate Gruppen für über dem Ozean und über dem Land aufgeteilt, und was er misst, ist ein Flächenanteilswert, und die blauen Kurven in der Mitte sind der Durchschnitt der beiden. Okay, also habe ich Leistungsskalen hinzugefügt, genau wie ich es vorhin getan habe. Okay, also multiplizieren wir mit, sagen wir, unserer angenommenen Sonnenkonstante von 340 Watt mal dem, nun, ich muss annehmen, eine Reflektivität der Wolken von, also verwende ich zwei Optionen, wobei ich annehme, dass die Wolkenreflektivität 36 und 0,08 beträgt. Ich möchte darauf hinweisen, dass die IPCC-Berichte diese Studie völlig ignorieren und nicht einmal ihre Existenz anerkennen, okay? Wir haben also die linke Kurve. Ich gehe von einem Albo-Wert von 0,3 für den gesamten Himmel aus, klarer Himmel, Albo von 0,16, das ist das, was das IPCC verwendet, und das ergibt für mich einen Albo-Wert von 36 für die Wolken, okay? Also Wolken, die vom Ozean zum Land ziehen, gehen von hier nach hier, so in etwa, und das sind die Wolken, die den größten Teil des Wetters bestimmen, zumindest tun sie das auf dem nordamerikanischen Kontinent. Ich gehe davon aus, dass das auch anderswo zutrifft, da ich lebe zufällig dort, also bin ich damit ziemlich vertraut. Wenn sie vom Ozean zum Land ziehen, ist das der Unterschied und das ist die Änderung in der Leistung. Okay, also verwende ich hier einen realistischere Messgröße für die Wolkendecke von 0,8, und das ergibt eine Schwankung in der Größenordnung von 55 Watt pro Quadratmeter. Denkt daran, man behauptet, dass der IBCC im Bad Penny 6 Watt pro Quadratmeter beträgt, und wenn man die zusätzliche Schwankung im Sonnenkonstanten von etwa 22 Watt, kommen wir auf eine Schwankung von 77 Watt pro Quadratmeter im Leistungsungleichgewicht. Außerdem ist das nicht langsam, die beiden Satelliten überqueren den Äquator im Abstand von 1,5 Stunden, nein, im Abstand von 3,5 Stunden. Die gepunktete Linie hier stammt vom Aquasatelliten, der um 13.00 Uhr den Äquator überquert. Die durchgezogene Linie stammt vom Terra, der den Äquator um 10.30 Uhr morgens überquert. Und das ist also nur innerhalb von 3 Stunden die Veränderung der Wolkendecke. Das liegt vermutlich daran, dass sich die Wolkendecke, wenn man sie am Abend beobachtet, kontinuierlich über den Ozeanen aufbaut, bis etwa 3 oder 4 Uhr morgens, 5 Uhr morgens, okay? Also, denken Sie daran, dass diese riesigen Albauarschwankungen, die Stepen-Z alle im Jahr 2015 verzeichnet hat, beachten Sie, dass sie eindeutig auf Veränderungen in der Wolkenfunktionsvariation zurückzuführen sind. Okay, wie funktioniert das also? Denken Sie daran, dass der größte Teil der Energie für die Bildung von Wolken und für die Verdunstung, und die Erde hat eine sehr stark schwankende Wolkendecke. Die Temperaturregelung funktioniert genauso, wie es der Thermostat in Ihrem Haus tut, er gleicht Temperaturschwankungen und sehr geringe Wärmeverluste aus. Das Vorhandensein von CO2 in der Erdatmosphäre spielt keine Rolle, woher es auch kommen mag, es ist tatsächlich ein sehr geringer Wärmeverlust. Wir haben auf einigen anderen Satelliten gesehen, dass er nur in der Größenordnung von 2 Watt liegt, was auf CO2 zurückzuführen sein soll. Es gibt nie ein Leistungsungleichgewicht von 0. Okay, wie funktioniert das also? Okay, also, wenn man eine hohe Wolkendecke hat, gibt es viele Schatten auf dem Ozean, die Schatten, die Wolken sind vorhanden, und im Grunde genommen schirmen diese Schatten das Sonnenlicht ab, das auf den Ozean trifft. Sind keine Wolken vorhanden, läuft der Ofen auf Hochtouren, daher sind bewölkte Tage überall im Allgemeinen kühler als sonnige Tage. Wenn also die Wolkendecke zu hoch ist, ist der Ofen ausgeschaltet, die Meeresoberflächentemperaturen sind niedrig, und denken Sie daran, dass wir Sonnenlicht brauchen, um Wasser verdunsten zu lassen. Das ist eine sehr empfindliche Funktion der Lufttemperatur, die Verdunstungsrate ist eine sehr empfindliche Funktion der Lufttemperatur über dem Wasser. Also haben wir die Verdunstungsrate zunichte gemacht, wir hatten also zu viele Wolken, so dass die Wolkenbildungsrate sinkt, die Wolkendecke, der Wolkenanteil sinkt, die Temperatur steigt, das Gleichgewicht wird wiederhergestellt. Das Gegenteil passiert, wenn die Wolkendecke zu niedrig ist. Je nach Ihrer Annahme haben wir also mindestens irgendwo zwischen 18 und 55 Watt zur Verfügung, nur um einen sehr schwachen Wärmespeicher einzubeziehen und egal was, das ist alles trivial im Vergleich zu den maximal 2 Watt durch CO2. Okay, schauen wir uns die Rückkopplung an Stärke an. Okay, das war die zweite wichtige Messung des IPCC. Also lautet die Frage, warum ist die Erde in Bezug auf Temperatur und Klima so stabil, wie sie tatsächlich ist? Es gibt also eine Vielzahl von vorgeschlagenen Rückkopplungsmechanismen und eine Vielzahl von Analysen dazu. Eine der früheren ist ein Bericht der Nationalakademie des Nationalresearch Kuhnkill zum Verständnis der Rückkopplungen des Klimawandels. Es gibt eine zweite von Sherwood und Hall. Steve Cohen ist derjenige, der mich auf diese sehr wichtige Arbeit aufmerksam gemacht hat. Das ist die sogenannte Ringburg-Kastle-Studie und dann auch der AR6 selbst, so ziemlich das gesamte Kapitel 7.4. Ich habe also die Methodik angewendet, die Sherwood und Hall verwendet haben, und das habe ich in Anhang C dargelegt, der bei Fragen zur Verfügung steht. Sie hatten dort eine sehr restriktive Annahme, dass sie nicht zulassen würden, dass der Wolkenanteil als Zwischenvariable, das ist meine Meinung, das war völlig unsinnig, und warum sie diesen CES seltsamerweise überhaupt nicht bemerkt haben, obwohl er 1976 verwendet wurde, aber das geriet in Vergessenheit. Okay, also können Sie noch einmal nachrechnen. Ich erinnere mich, dass ich zwei verschiedene mögliche Werte für die Wolkenalbedo hatte, 36 und 8, also haben wir minus 5,7. Das ist meine Berechnung und für eine vernünftigere Wahl minus 12,7, die Werte aus der Grafik aus dem IPCC AR6, Abbildung 7.1, und habe diese Zahlen dort eingetragen, und in beiden Szenarien ist bei weitem der stärkste Rückkopplungsmechanismus hier der aus AR6, das ist die Stärke der Rückkopplung durch Wolken, okay, das ist eine Wasserdampfrückkopplung an der Oberfläche, Albino, hier ist, was Sie für Wolkenrückkopplungen behaupten, Sie behaupten, es sei ein positiver, destabilisierender Fehler, und hier ist, was Sie PL-Planck-Rückkopplung nennen, ich behaupte, das ist falsch benannt, es ist eigentlich Stefan Boltzmann-Planck, das kam 21 Jahre später, aber irgendwie ist das Rebran-Ding im Trend. Vielleicht war er rassistisch, ich weiß es nicht. Wer weiß, warum Sie es umbenannt haben, wie auch immer. Hier ist also, was Sie behaupten, das war das Sigma T zur vierten. Die Tatsache, dass wir eine vierte Potenz für die Leistungsabgabe allein aus der thermischen Wärme haben, ist es, was die Stabilisierung bewirkt, okay? Also nimmst du das und ich verschiebe das, und hier ist, was ich hier für die negative Rückkopplung bei Wolken berechne, das ist für die 36, das ist das IPCCS, oder hier ist, was ich berechne, wenn ich einen sehr vernünftigen Standwert Albo, und wenn man die Summe der Wand bis hierher nimmt, dann haben wir eindeutig eine viel stärkere Rückkopplung. Was sind also meine Schlussfolgerungen? Okay, das ist eindeutig der stärkste Rückkopplungsmechanismus, der das Erdklima stabil hält. Okay, er reicht von minus 1 bis minus 12 oder minus 13, okay. Die Größenordnung davon bestätigt meiner Meinung nach einfach, dass dies der dominierende Mechanismus ist, und er bezieht seine Stärke aus der Tatsache, dass wir diese enormen Schwankungen haben. Das ist die Leistung, wie stark Ihr Ofen ist, bis zu etwa 77 Watt pro Quadratmeter, das ist, okay. Das ist also das, wofür die Leute Billionen von Dollar ausgeben, man nennt es ein Strahlungsmanagementsystem. Ich behaupte, es existiert bereits, es ist in der Natur eingebaut, sie hat es in unsere eigene Wolkenfabrik eingebaut. Es funktioniert sehr gut, es stabilisiert die Jahrestemperatur und es ist kostenlos. Alle Mechanismen der IBC kosten Billionen von Dollar pro Jahr. Was sind also meine Empfehlungen? Ich meine, hey, wenn AR6 Empfehlungen an politische Entscheidungsträger geben kann, werde ich diese Gelegenheit hier nutzen. Es gibt keine Klimakrise, es gibt eindeutig eine Energiekrise. Wir haben eine sehr ernste Energiekrise, und wenn wir uns selbst behindern, indem wir uns Gedanken darüber machen, wie wir unsere Energie beschaffen, ist das sehr gefährlich. Die Regierung gibt unnötigerweise Billionen von Dollar aus, um CO2 und Methan zu begrenzen. Das sind keine Schadstoffe. Allein die Tatsache, dass behauptet wird, sie seien Schadstoffe, das geschah unter Lisa Jackson, die Präsident Obamas EPA-Direktorin war, und die Behauptung, dass es sich dabei um einen Machtgriff handelte, weil sie dadurch die Kontrolle über die Anwendung des Clean Air Act erhielt und diese Stevecu entzog. Okay, also schreiben Sie vor, dass Billionen Dollar für diese Nullkohlenstoffpolitik ausgegeben werden. Meine Empfehlung lautet, dass das völlig verrückt ist und man es abschaffen sollte. Billionen von Dollar können eingespart werden, indem man Kohlenstoffobergrenzen, Emissionszertifikate, Kohlenstoffbindung, CO2-Fußabdrücke, CO2-Neutralitätsziele, CO2-Steuern, Anti-Kohlenstoff-Maßnahmen und Beschränkungen für fossile Brennstoffe in der Energiepolitik. Okay, Subventionen für Elektrofahrzeuge, Strom aus Solar- und Windenergie sollten abgeschafft werden, wenn sie sich wirtschaftlich nicht selbst tragen können. Okay, ich stehe nicht unter dem Einfluss der Ölindustrie oder der Kohleindustrie, aber fossile Brennstoffe sind völlig in Ordnung, sie zu nutzen. Okay, also hat das IPCC all diese Geoengineering-Projekte, die total verrückt sind. CO2-Grenzwerte, die sind total verrückt und sollten komplett abgeschafft werden, wenn sie denn für die Verursachung der globalen Erwärmung gedacht sind. Okay, ich schließe also mit Eva Edurens berühmter Zeile aus dem Jahr 1969 bezüglich der gleichzeitigen Finanzierung des Vietnamkriegs und des Apollo-Programms. Ich werde das Apollo-Programm inflationsbereinigt aktualisieren, eine Billion hier, eine Billion dort, und schon bald redet man von richtigem Geld, okay, okay, für Anhänge, falls ihr sie braucht, falls ihr Kopien der Folien bekommt, hier ist dieses Albo-Theorem, das ich zeige, dass das Gesamtalbo einfach die gewichtete Summe der einzelnen Flächenalbos ist, okay, und es gibt eine Folgerung, wenn ihr die alten Skü-Albos kennt, den Wolkenanteil und die Klear-Skü-Albos, könnt ihr das bewölkte Skü-Albino, so habe ich es gemacht, um die 36 zu erhalten. So wendet man es auf die Daten aus dem AR6 Energiehaushalt an. Okay, hier ist die Rückkopplungsanalyse, die ich direkt aus Surevoet und der Alserings-Forecastle-Studie entnehmen und einfügen kann. Sie gingen davon aus, dass man okay die Kettenregel zur Berechnung der verschiedenen Prozesskomponenten. Sie verbieten aus irgendeinem Grund einfach die Verwendung von CL, dem Wolkenbedeckungsanteil, als Zwischenvariable in der Kettenregel, okay? Also, hier ist der Punkt, berechnen Sie die endgültigen Zahlen, um die Rückkopplungsstärke zu erhalten, okay, ich bin jetzt offen für Fragen, vorausgesetzt, wir haben Zeit, danke.